Ethik 22.
Aha.
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 Warum wir ressourcengerechtes Wachstum brauchen. Gerecht ist eine Illusion. Warum Ungleichheit gerecht ist. Mit diesen Schlagzeilen begrüße ich Sie herzlich zu Radio Einfluss, unserem sozialethischen Gespräch. Wir sind in der Reihe Wachstum und Wohlstand und diskutieren heute zum Thema «Gibt es eine gerechte Wirtschaft?». Ich bin Thomas Wallimann von Ethik 22 und unsere Gäste heute sind Anne Weber. Sie arbeitet als Ethikerin am Forschungsinstitut für Philosophie in Hannover und Anna Karger-Kroll. Sie arbeitet als Ethikerin an der Universität Siegen. Herzlich willkommen für unsere Schweizer Sendung, meine lieben Gäste aus Deutschland.
Einen schönen guten Abend.
Ganz herzlichen guten Abend.
Ja, ich möchte zuerst die Frage in den Raum stellen. Vielleicht, Anna, wie betrifft dich Wirtschaft, Wachstum, Gerechtigkeitsfragen ganz persönlich?
Ganz persönlich. Natürlich einmal die Frage nach Gerechtigkeit. Die begleitet mich immer, auch in vielen Alltagssituationen. Du hast es ja auch gesagt, Ungleichheit kann auch gerecht sein. Gerechtigkeit ist nicht immer Gleichheit. Aber ohne jetzt in diesen Diskurs abdriften zu wollen, ist natürlich Wachstum schon so ein Leitbild irgendwie. Man kriegt das in unterschiedlichen Kreisen mit. Wohlstand ist gleich Wachstum, diese Fixierung auf Wachstum und Wirtschaft. Aber auch zunehmend, und das finde ich interessant, auch in so unterschiedlichen Kreisen, in denen man sich als Privatperson auch bewegt, zunehmend sozusagen die Erfahrung, dass ja diese Fixierung auf materielles Wachstum einfach immer mehr abnimmt. Also Wohlstand nicht nur materiell gedacht und ja, man erkennt irgendwie so eine Art Mindshift, dass sozusagen Wohlstand schon noch sehr stark an Wachstum gekoppelt ist. Aber, jetzt höre ich mich doppelt.
Nein, es geht, ist gut.
Okay, aber dass das zunehmend abnimmt. Und diese Wahrnehmung in meinem Umfeld, die finde ich sehr spannend, weil sie mich natürlich mit den Themen nochmal intensiver auseinandersetzen lässt.
Also könnte es sein, dass die Leute weniger Materielles jetzt vor Weihnachten einkaufen deswegen in deinem Umfeld?
Also ich merke es zum Beispiel ganz praktisch darin, wenn wir den Adventskalender für die Kinder füllen, sind da jetzt nicht nur Süßigkeit oder Geschenke, sondern auch Unternehmungen zunehmend drin. Und das merke ich schon, dass wo vor ein paar Jahren noch geguckt wird, dass da irgendwie in jedem Säckchen, sag ich mal, jetzt was Materielles drin ist, das ist jetzt nicht mehr so. Hier geht es um gemeinsame Unternehmungen oder um Überraschungen oder um etwas, was sich das Kind schon immer mal gewünscht hat, irgendwie einen Ausflug oder sowas. Also es ist anders geworden, würde ich sagen. Das nicht überall, aber ich nehme das mit.
Ja, das ist doch spannend. Anne, wie geht's dir mit Wirtschaftswachstum, Wohlstand, Gerechtigkeit persönlich?
Ja, ich bewundere gerade Annas Antwort und mir scheint da tatsächlich schon ein bisschen Fortschritt sichtbar zu werden. Bei mir ist es tatsächlich eher so, dass jetzt jenseits des Blicks auf aktuelle Nachrichten, wo ja auch Wirtschaft zumindest in Deutschland quasi im zweiten Quartal irgendwie auch unerwartet geschrumpft ist und damit eben auch Wachstum nachlässt, dass gerade auch in persönlichen Gesprächen ein angekündigter, aber auch realer Verlust von wirtschaftlicher Potenz bei vielen Menschen dann auch unmittelbar mit dem Verlust von Wohlstand assoziiert wird. Also da ist diese Verbindung zwischen Wachstum und Wohlstand noch eine sehr enge, Wachstum, Wohlstand und gelingendem Leben. Und das ist natürlich nicht ganz unproblematisch. Einerseits sind die Ängste, die damit verbunden sind, zum Beispiel vor sozialem Abstieg oder auch vor Weltpositionsverlust, aber auch vor Übervorteilung und Abhängigkeiten, die natürlich eine Berechtigung haben. Das, glaube ich, ist klar. Und gleichzeitig fällt mir auch immer auf, dass die doch auch sehr schnell und gut politisch instrumentalisiert werden. Und aus philosophischer und ich würde auch sagen theologischer Sicht muss mich deshalb natürlich diese in meiner Lebenswelt, in meinem Lebensumfeld doch immer noch sehr beliebte und auch irgendwo selbstverständliche Kopplung von Wachstum und Wohlstand ja skeptisch machen und muss vielleicht auch näher untersucht werden. Und ich habe zudem auch viel zum Thema Entfremdung gearbeitet. Also Entfremdung ist eigentlich eine klassische sozial-philosophische Analyse-Kategorie und vor dem Hintergrund lässt sich irgendwo auch immer die These formulieren, dass eine beinahe imperative Fokussierung auf Wachstum, Steigerung und auch Optimierung sowohl der Wirtschaft als auch des Menschen mit einem hohen Preis, nämlich einer Entfremdung von der Um- und Lebenswelt verbunden zu sein scheint. Mhm. Und deshalb beschäftigt mich das natürlich dann auch über das Private hinaus.
Jetzt hat man ja oft den Eindruck, wenn es um Wachstum geht, vor allem um Wachstumskritik geht, dass das das wird als Moralisieren, so als Zeigefinger-Methode wahrgenommen. Ja, man ist einfach dagegen oder man mag es nicht gönnen. Wo liegen denn die Herausforderungen rund um Gerechtigkeit, Wachstum und Wirtschaft aus deiner Sicht an?
Anne? Also
Anne oder Anna?
Ja, ich nehme jetzt erst Anne, nachher nehme ich Anna.
Ja, also die Herausforderung ist tatsächlich ja so, dass die kritische Beschäftigung mit diesem Wachstumsparadigma und auch einer Wirtschaft, die tatsächlich immer noch Wachstum als notwendige Bedingung auch für Frieden und Stabilität suggeriert, dass die natürlich insgesamt nicht neu ist. Also der Club of Rome, der hat ja in den 70er Jahren schon auf die planetaren Grenzen von solchen kapitalistischen Wirtschaften hingewiesen, und auch die Sozial- und Geisteswissenschaften beschäftigen sich ja spätestens, würde ich sagen, seit der Weltwirtschaftskrise mit einer ungebrochenen Fixierung auf Wirtschaftswachstum. Und sie sehen in dieser ungebrochenen Fixierung letztlich die Ursache für soziale Ungleichheit und auch natürlich für postdemokratische Entwicklungen. Und in dem Zusammenhang ist es natürlich auch immer notwendig zu fragen, wenn wir jetzt von dem Wachstumsgedanken wegkommen und andere Wirtschaftsformen in den Blick nehmen, wie lässt sich tatsächlich sicherstellen, dass hier auch die soziale Ungleichheit konstruktiv bearbeitet werden kann? Führt es nicht vielleicht tatsächlich zu mehr sozialer Ungerechtigkeit, wenn auch wirtschaftliche Potenz und damit natürlich auch sozialstaatliches Handeln vielleicht nicht mehr in der Weise möglich ist? Mhm. Das sind natürlich Herausforderungen, die mit dem Diskurs um alternative Wirtschaftskonzepte und einer kritischen Beschäftigung mit dem Wachstumsparadigma auftauchen und auch sozialethisch oder überhaupt ethisch beantwortet werden müssen.
Anna, wie würdest du hier anknüpfen jetzt mit den Herausforderungen?
Ich glaube, ohne jetzt Annes Ausführung nochmal zu wiederholen, die große Herausforderung ist natürlich auch, dass Schneiderwind nennt das ja die große Transformation. Das ist natürlich nicht nur neue Wirtschaftsformen bedarf, das auch, aber dieser Great Mindshift, so wie es Mario Göbel zum Beispiel sagt, der betrifft ja wirklich unterschiedliche Handlungsfelder. Also Anne hat es ja schon gesagt, es bedarf neue Wirtschaftsformen, wir müssen aber auch gucken, was es für sozialpolitische Auswirkungen hat. Und dadurch, dass diese große Transformation, die hier gefordert wird, ein ja mehrdimensionales Geschehen ist, wo unterschiedliche Handlungsfelder betroffen sind, natürlich auch unterschiedliche Akteure eine Rolle spielen. Ich glaube, dass die Herausforderung ist, dieses Denken in Beziehungszusammenhängen, wo wir wissen, okay, hier sind unglaublich viele Wechselwirkungen, Abhängigkeiten, die zu berücksichtigen sind, und diese Komplexität, vor der hat man natürlich Respekt, ja, und schaut natürlich zurück, diesen Schritt zu gehen, aber trotzdem braucht es ja diese große Transformation, und dann ist es natürlich hier klar eine Herausforderung, die mit einhergeht, das klar zu kommunizieren, um was es geht und natürlich auch einen Weg zu finden, und das hat ja Anne auch gerade sehr stark gemacht, der sozialverträglich ist, der sozusagen sozialstaatliches Handeln noch möglich ist, der jetzt nicht damit einhergeht, dass wir plötzlich um unsere Sozialversicherung fürchten müssen. Und ich glaube, das ist eine der großen Herausforderungen, das zu schaffen, eine Transformation, die trotzdem das, was sich bewährt hat, beizubehalten.
Welche Bereiche sind denn in meinem Leben beispielsweise betroffen, wenn du von großer Transformation sprichst? Worum geht's denn da? Also
ich glaube, große Transformationen sind unglaublich viele Bereiche. Also es ist natürlich einmal der wirtschaftliche Bereich, wo man sagen könnte, okay, nachhaltiger Konsum, wie sieht nachhaltiger Konsum aus? Es geht natürlich auch ganz klar um den eigenen Lebensstil. Also inwiefern kann ich meinen eigenen Lebensstil als nachhaltig bezeichnen? Was kann ich tun ein Thema hier natürlich nachhaltiger Konsum. Es geht aber auch natürlich um unterschiedliche Infrastrukturen. Es geht um Mobilität natürlich ganz klar. Es geht um die Frage von Energie. Es geht um die Frage von Ressourcenverbrauch. Also es sind ja unglaublich viele Themen, die damit angesprochen werden. Und ich glaube, man glaubt es gar nicht, in wie vielen Bereichen man eigentlich mit dem Thema irgendwie implizit dann doch konfrontiert wird.
Aber das könnte ja schnell dazu führen, wenn wir Wachstum, Gerechtigkeit, Wirtschaften miteinander verbinden und dann noch Gerechtigkeit, dass es so unglaublich groß ist, dass ich am besten gar nicht erst anfange. Oder wo beginnen wir denn am besten, Anne?
Also vielleicht tatsächlich erstmal bei einer Sondierung des Feldes. Also Anna hat es ja gerade schon stark gemacht, wenn wir jetzt, das ist ja eigentlich auch ein klassischer sozialethischer Topos, über Fragen gerechten Wirtschaftens nachdenken. Dann gibt es da ja schon tatsächlich auch eben in der Tradition der katholischen Soziallehre durchaus interessante Ansätze. Gemeinwohlökonomien können ein Stichwort sein, es ist ja die State-Ökonomien. Also da gibt es eigentlich schon einen großen Diskurs, den man, glaube ich, sichten, sondieren, auswerten und vielleicht auch nochmal aktualisieren muss. Und gleichzeitig aber zu sehen, dass unter dieser Prämisse der Notwendigkeit eines sozial-ökologischen Pfadwechsels, also einer, man könnte es Nachhaltigkeitstransformation nennen, aber eben einer Entwicklung hin zu einer nachhaltigen Gesellschaftsordnung, dass dabei dann eben auch diese wirtschaftlichen Fragen wichtig sind. Das ist die eine Seite. Also da könnte man schon mal einen Diskursüberschlag versuchen oder eine Verknüpfung zumindest. Und zugleich natürlich dann wiederum der Blick auf auch Technologien und Praktiken der Nachhaltigkeit im Blick auch dann wiederum auf Produktionszusammenhänge, auf natürlich auch Konsumgewohnheiten etc., die sowohl dann institutionell auch als auch individuell nochmal durchdekliniert werden auf der anderen Seite. Und dann das Ganze wiederum ja auch mit den relativ ausdifferenzierten Diskursen und auch Konzepten zu Fragen sozialer Gerechtigkeit und zu sozialer Sicherung zusammendenken. Also ich würde einfach irgendwo anfangen sozusagen und dann das Bild wieder groß ziehen, alles eben in der Frage, wie kann, oder in dem im Horizont der Frage ansiedeln, wie sozial-ökologischer Pfadwechsel nachhaltig gelingen kann und dann wieder reinzoomen sozusagen. Und das, glaube ich, kann nur gemeinsam gelingen. Also das, glaube ich, ist für eine Einzelperson alleine tatsächlich überfordernd. Zivilgesellschaftliche Akteurinnen und Akteure sind mit zu berücksichtigen. Und zugleich, glaube ich, ist es unbedingt ein mindestens multidisziplinäres Unterfangen. Das heißt, die Sozialethik, die Philosophie, die Theologie, die können ja auch nicht aus sich selbst heraus entsprechende gesellschaftliche oder wirtschaftliche Analysen vornehmen. Das heißt, es ist unbedingt auch mit vielleicht multiprofessionellen Teams zu arbeiten an dieser Frage.
Was ist denn dein Lieblingsthema, wo du anknüpfst, um diese Veränderung in Gang zu bringen?
Tatsächlich schaue ich ganz gerne auf die kulturellen Infrastrukturen, jetzt noch nicht mal so die strukturellen Infrastrukturen, die die meines Erachtens auch sehr wichtiger Bestandteil sind, um überhaupt wirksam werden zu können. Also so ein bisschen auch die Frage, was brauchen Menschen, um hier in diesem Bereich, und Nachhaltigkeit ist ja eben mehrdimensionales Konzept, also hat ja eben ökologische
Kannst du mir das noch ein bisschen konkretisieren, weil Kultur ja so ein riesig großer Begriff ist?
Genau, es ist ein riesig großer Begriff. Es ist so ein bisschen spielt auf oder zahlt auf das ein, was Anna eben als diesen Hinweis zum Mindshift verwendet hat. Also wenn ich jetzt Kultur in den Blick nehme hinsichtlich der Art und Weise oder der Modi der Weltbeziehungen, die dort vermittelt sind, dann kann ich mich ja fragen, welche Weltbeziehungen sind denn solche, die mir gelingendes Leben beispielsweise ermöglichen? Ist es da tatsächlich so, dass diese Weltbeziehungen dann tendenziell eher auf Nutzenlogiken basieren, auf Verfügbarmachung, das Ganze, was die kritische Theorie ja immer so problematisiert? Oder sind es nicht tatsächlich Weltbeziehungen, die dann sinnstiftend und beheimatend sind, wenn sie Freundschaften, wenn sie Beziehungen pflegen und wenn dort die Möglichkeit auch einer Selbstidentifikation besteht, die sich nicht durch Optimierung noch weiter ausdifferenzieren lässt. Und da glaube ich, also es ist nicht nur Kultur natürlich, aber da scheint mir viel machbar zu sein, auch um dann die strukturellen Veränderungen akzeptieren zu können, die möglicherweise auch, das ist ja auch wieder der Punkt der Gerechtigkeit hier an der Stelle, um dann auch überhaupt, oder die dann dazu führen, dass es möglicherweise Abstriche und unangenehme Entwicklungen in der eigenen Lebenswelt gibt, weil nicht mehr alles konsumiert werden kann beispielsweise.
Würde das dann heißen, ich probiere jetzt einfach mal schnell zu übersetzen für mich, würde das heißen, dass wir in der Wirtschaftswelt freundschaftlicher miteinander umgehen sollen? Und das indirekt auch eine Kritik beispielsweise an einem Konkurrenzprinzip ist, dass wir alle gegeneinander wettbewerben.
Ja, also ich steige hier einfach nochmal ein. Genau, also vielleicht einfach nochmal daran erinnern, das ist ja auch wiederum von der Sozialethik her forciert worden, dass Wirtschaft natürlich eine Dienstfunktion hat und dass es eben auch andere Imperative, andere Strukturelemente gibt für die wirtschaftliche Organisation. Freundschaft kann man, glaube ich, nicht erzwingen. Deshalb ist es natürlich auch schwierig, freundschaftlichen Umgang in wirtschaftlichen Kontexten zu verlangen. Aber man kann natürlich fairen und auch möglicherweise solidarischen Umgang stärker forcieren etc. Ja. Also, genau.
Ja, und Anna, was ist denn bei dir der Lieblingsansatz, um diese ganz komplizierte, komplexe Welt ein bisschen besser zu machen?
Tatsächlich gehe ich gerne von den Ambivalenzen aus, die damit einhergehen. Also man möchte, aber kann nicht, oder man merkt irgendwie, ich muss jetzt mal ganz anwendungs- oder ganz praktikabel zu sagen. Also wenn ich sage, okay, wo kann ich denn bei mir ansetzen für eine nachhaltigere Lebensweise zum Beispiel, jetzt ganz klar gesprochen, und ich sage, okay, irgendwie, ich nutze jetzt Sharing-Angebote oder Ähnliches, das ist ja super, Tauschplattformen. Und solche Initiativen gucke ich mir sehr gerne an, einfach weil man ganz oft merkt, okay, wie lange hält sich noch dieser solidarische Charakter, dieser Gemeinwohlcharakter, den wir ja gerade auch angesprochen haben, inwiefern bleibt es bei einer Kooperation und wann schwenkt das um? Also wir sind ja ganz vielen Carsharing-Angeboten oder überall die E-Roller, die stehen, dass ja dann doch irgendwo dieser Gemeinschaftscharakter irgendwann mal verloren geht und dann doch plötzlich wieder dieses sehr marktorientierte vorherrscht. Also einmal diese Ambivalenz von oder diese Entwicklung von einer Idee, die an sich erstmal super ist und auch nachhaltig gelabelt werden kann, sag ich mal, aber dann sozusagen zu merken, und plötzlich geht es doch nur um Kommerz und plötzlich geht es doch nur um ein größeres Angebot. Und das sind die Schauplätze, die ich mir sehr gerne tatsächlich angucke, weil ich das spannend finde, dass die Motivation da grundsätzlich da ist und es gelingt auch in ganz vielen Formaten, aber ab und zu dann einfach merken, okay, da ist jetzt aber irgendwie wieder eine Veränderung zu spüren und dann verfallen wir doch wieder den alten Mustern. Und das sind die Schauplätze, die ich mir gerne angucke, weil ich einfach gerne frage nachgehe, warum verfallen wir den alten Mustern? Was ist der Treiber, dass es dann doch wieder quasi einen Schritt zurückgeht?
Und was denkst du, was ist der Treiber, dass wir wieder zurückfallen in dieses Konkurrenzdenken, vielleicht in dieses Preisdenken, in dieses Wachstumsdenken?
Es ist zum einen total verinnerlicht. Ich glaube, das ist es. Ich meine, es ist ja nicht nur so, dass Wirtschaft jetzt von diesem Wachstumsparadigma geprägt ist. Ich meine, es fängt ja auch schon bei uns an. Also ne, sei dein besseres Ich, also dieses ganze Unternehmens-Ich, da fängt es ja auch schon an, dass dieses Wachstumsimperativ so internalisiert quasi schon ist, dass wir immer wieder in dieses alte Muster verfallen. Aber dann zugleich natürlich ist es auch immer, man könnte Kooperation starten, aber oftmals ist es dann die Konkurrenz. Der eine bietet Autos an, der andere bietet Autos zum Sharing an und plötzlich ist man in der Konkurrenz, um sein Unternehmen halten zu wollen. Braucht es also dann doch wieder irgendwelche Maßnahmen, damit das Unternehmen leben kann. Und dann ist man wieder ganz schnell bei der Profitfrage, Gewinnorientierung, Gewinnmaximierung.
du sprichst jetzt an die Maximierung, das sind ja auch Ambivalenzen. Also muss man dann maximieren, ohne Wachstum geht es überhaupt? Also wir haben Wachstum an anderen Orten, wir haben in der Natur Wachstum, das begrenzt ist. Was sind dann Kriterien, die wir berücksichtigen sollen im Umgang mit diesen Ambivalenzen, mit diesen Spannungen?
Ich glaube, dass es zum einen nicht die Maximierung braucht. Ich glaube, eine Optimierung. Das ist also eine Optimierung nicht im Sinne von Maximierung. Ich glaube, das ist in Ordnung. Und dann glaube ich, sich immer wieder zu fragen, welche Werte stehen denn dahinter? Ne? Um was geht es mir eigentlich? Und sich immer sozusagen zurückwerfen zu lassen, zu gucken, okay, um was geht es mir? Und wenn es mir um Nachhaltigkeit geht, ja, auch das ist nicht immer einfach umzusetzen, aber dann einfach zu überlegen, okay, wie kann ich denn dieses Ziel wirklich verfolgen? Und ich glaube, da gibt es leider nicht das Patentrezept, aber sich immer wieder neu bewusst zu werden, um was geht es mir und wie kann ich das umsetzen und an welchen Stellschrauben kann ich vor allem drehen? Wo kann ich ansetzen? Es ist ja meistens nicht nur eine eindimensionale Geschichte. Und ich glaube, das ist auch ganz spannend, im großen Ganzen zu gucken, an welchen Stellschrauben können wir insgesamt drehen, auch wenn es nur ein bisschen ist, um sozusagen einen Schritt Richtung sozial-ökologische Transformation zu gehen.
Ann, du hast vorhin die Sozialethik erwähnt, dass die hier einen Beitrag leistet. Du hast zum Beispiel die katholische Soziallehre dabei erwähnt. Was kann von dort her erwartet werden, um diese Stellschrauben oder woran diese Stellschrauben zu stellen?
Also erstmal natürlich eine normative Rahmenkonzeption, weil ja die sozialethischen Prinzipien, also beispielsweise Solidarität, Gerechtigkeit, Subsidiarität, aber eben auch Nachhaltigkeit und Gemeinwohl etc., weil die natürlich dabei helfen, diese komplexen und eben häufig auch ambivalenten Entwicklungen tatsächlich nochmal besser in den Blick zu bekommen einerseits. Also es gibt sozusagen ein theoretisches Framing hier an der Stelle. Und zugleich ist natürlich jetzt über die Sozialethik hinausgehend und auch im sozialen Engagement der Kirchen und auch der Gläubigen immer auch eine Form von Engagement zu finden, was zum Beispiel auch Einzelpersonen motivieren, dabei unterstützen kann, trotz der ja auch durchaus existenziellen Zusammenhänge, die möglicherweise auch sehr belastend sind, wenn man ernst macht mit einer anderen Konsumform, einer anderen nachhaltigeren Lebensform, dass die quasi in einem gemeinsamen Schulterschluss getragen werden können. Also auch die Institution bietet in der Hinsicht Erfahrungsräume für auch ein konviviales Zusammenleben, für suffiziente Lebensformen. Und das, glaube ich, ist auch ganz entscheidend. Die Sozialethik, glaube ich, selbst ist natürlich auch immer ein Reflexionsraum und auch ein Reflexionsforum, in dem man ja durchaus auch kritisch mit unterschiedlichen Ansätzen umgeht. Also wenn man jetzt zum Beispiel aufgrund der Problematisierung von konkurrenzkapitalistischen Wachstumsszenarien und Settings sich vielleicht mit Postwachstumsansätzen beschäftigt, ist natürlich auch die Sozialethik quasi ein Werkzeugkasten, mit dessen Hilfe man sozusagen diese Ansätze, zum Teil sind es ja auch Utopien, kritisch konstruktiv einzuordnen und zugleich aber auch zu sehen, dass es möglicherweise, und das schließt so ein bisschen auch an die Frage, die du eben Anna gestellt hast, an, also was behindert denn vielleicht auch wirklich diese transformative Kraft, dass da dann möglicherweise aber zugleich nicht das utopische Potenzial von solchen Ansätzen direkt wieder einkassiert wird, weil damit könnte es sein, so ist es zumindest in den Sozialwissenschaften, oder in den sozialwissenschaftlichen Diskursen, die ich so zu Rate ziehe, sind solche Utopien wirklich sehr wichtig, um eben auch alternative Weltbeziehungen wieder in den Blick zu bekommen. Denn ja, es ist so ein bisschen das utopische Potenzial erloschen. Entschuldigung.
Ja. Genau das, was du sagst, weil ich sehe, Franziska stellt zwei Fragen, die in diese Richtung gehen. Nämlich das eine stellst du jetzt, also Ich übersetze mal das utopische Potenzial als Provokation an die, so wie es heute läuft. Gibt es hier Unterschiede zwischen älteren und jüngeren Generationen oder verschiedenen Kulturen, wie sie dieses utopische Potenzial einbringen, also wie sie die Gegenwart provozieren? Stellst du hier Unterschiede fest?
Also Unterschiede hinsichtlich der Erfahrungsräume und der Erfahrungen, die mitgebracht werden, um die gegenwärtige Situation einzuordnen. Denn natürlich haben vielleicht unsere Großeltern und Urgroßeltern Generationen, die ja auch zum Teil aus unterschiedlichen Kulturräumen kommen, einfach auch Erfahrungen gemacht, die gelingendes Leben eben nicht mit Wohlstand oder wirtschaftlichem Wohlstand verbinden, die erkennen oder erkannt haben, welche Bedeutung eben Freundschaften,
Liebes und hast, und so weiter hast haben. Das ist ja spannend, weil das würde ja, könnte es bedeuten, dass die heutigen Generationen von den früheren in diesem Hinblick durchaus etwas lernen können, wenn es um Wohlstand, gesundes Maß geht.
Unbedingt. Also ich bin sowieso eine große Freundin davon, die den Erfahrungsreichtum der älteren Generationen nicht einfach als, was weiß ich, Nostalgie oder so abzutun, sondern auch konstruktiv mit in gegenwärtige Transformationsdiskurse hineinzuholen. Und zugleich sind es ja gerade die jüngeren Generationen, die sich wirklich auch nochmal aktiv engagieren, weil es um ihre Zukunft geht. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, gibt es doch gute Synergieeffekte, einmal aus den Erfahrungen und einmal eben aus der Motivation und dem konkreten Engagement. Und man muss es aber natürlich zusammenbringen. Und dann ist wieder die Frage, wie lässt sich das institutionell abbilden? Also wie kann man diese Perspektiven so zusammenbringen, auch interkulturell und interreligiös, dass hier tatsächlich eine Synergie entsteht, um diesen Fahrtwechsel voranzutreiben?
Wie erfährst du das, Anna, zwischen den Generationen, die Offenheit für diese neuen Ansätze, auch das Hineintragen oder dann das trotzdem im Gegenwärtigen wieder stecken zu bleiben?
Tatsächlich fällt es mir schwer, das am Begriff der Generation festzumachen. Es ist tatsächlich eher so das kulturelle, das soziale Umfeld, das, finde ich, da sehr prägend ist. Also sicherlich ältere Generationen, die dem Thema erstmal skeptisch sind, weil sie das Thema nicht kennen und sich auf was Neues einlassen muss, das ist normal. Aber auch grundsätzlich, ja, gehe ich bei Anne mit. Also es sind vor allem jüngere Generationen, die sich engagieren. Aber ich glaube, es ist sehr stark natürlich davon geprägt, wie man selbst aufgewachsen ist und in welchem sozialen Umfeld man aufwächst. Ich glaube, das ist ein viel stärkerer Einfluss bei dem Thema, als es das Generationenthema. Also der Einfluss sozusagen von dem sozialen Umfeld, den werte ich hier deutlich stärker.
Jetzt erleben wir ja zurzeit so gesellschaftlich eher Verunsicherung. Bestehendes funktioniert nicht mehr. Ist das jetzt eine Chance, auch diese Verbindung von Wachstum, Wirtschaft, Gerechtigkeit neu zu denken, oder fallen wir eher zurück in alte Konkurrenzmuster?
Ich glaube, dass das Risiko schon besteht, dass wir in alte Denkmuster verfallen, weil die uns natürlich in einer Zeit, die von Unsicherheiten und Unklarheiten geprägt ist, Sicherheit geben. Ne? Das war doch schon so und das war doch gut, sowieso sollten wir etwas ändern. Ich glaube aber tatsächlich auch, dass vor allem jetzt in dieser Nachhaltigkeitsdebatte, wenn wir sozusagen wirklich diesen Suffizienzgedanken nochmal stark machen und Genügsamkeit, das hat ja auch ganz viel mit Selbstwirksamkeit zu tun, dass das auch nochmal ein Moment ist, der sehr stark wirken kann. Also dass man Suffizienz sozusagen nicht als eine zunehmende Last, ich muss meinen Wohlstand einschenken oder so wahrnehmen kann, sondern dass dieser Bewusstseinswandel, sag ich mal, Suffizienz, Genügsamkeit ist nichts was Negatives, sondern dass weniger kann ja auch mehr sein, umgangssprachlich gesprochen, dass man das sozusagen auch wirklich als einen Wert erfährt, der einem dazu motiviert, das zu leben quasi.
Das, was du jetzt, Entschuldigung, schnell an, ich komme gerade, aber das, was du, Anna, was du jetzt sagst, das ist jetzt mein Verhalten. Also das heißt, ich gehe einkaufen und ich kaufe ein bisschen weniger, oder ich fahre in die Ferien, aber fahre ein bisschen weniger weit oder so etwas. Also ich frage mich, was genügt mir? Die spannende Frage ist dann, welche Rolle spielt denn beispielsweise ein Staat hier oder welche Rolle spielen Unternehmen in diesem Kontext?
Ich glaube tatsächlich, dass wir vom Staat her schon eine gewisse Rahmenordnung benötigen, die eine nachhaltige Lebensweise ermöglicht. Das ist klar. Also Nachhaltigkeit muss, wir hatten das schon zu Beginn, immer sozialverträglich lebbar sein. Das ist, denke ich, ein wichtiger Punkt. Und Unternehmer sind natürlich auch dahingehend gefordert, sozusagen Innovation zu setzen, dass sie einmal sagen, okay, wir bieten natürlich nachhaltige Produkte, aber das nicht nur selbst, sondern dass sie sich natürlich auch selbst sozusagen damit werben, dass sie selbst nachhaltig sind. Also quasi nicht Vorbildfunktion, will ich jetzt aber nicht sagen, aber selbst diese Wertigkeit in ihren Unternehmen leben. Und das nicht nur im Sinne von Greenwashing, sondern sozusagen auch wirklich innovative, kreative Ansätze zum Beispiel auch fördern. Es gibt unglaublich viele Innovationen, wo man sagen kann, ja, die können wir fördern, das ist gut, das ist lebbar. Und das ist auch in dem Sinne lebbar, dass es sozusagen nicht im Sinne einer radikalen Forderung wahrgenommen wird oder dass man sagt, das ist total realitätsfremd, sondern dass man sagt, ja, doch, das funktioniert, das ist gut, das geht.
Wie siehst du das an, vor allem was den Staat angeht, auch in Verbindung zu den Sozialprinzipien, die du vorhin erwähnt hast? Besteht da Hoffnung?
Unbedingt. Es ist allerdings auch hier wieder ein sehr vermintes Gelände. Also ganz grundsätzlich würde ich sagen, der Staat ist natürlich in der Verantwortung, die entsprechenden strukturellen Rahmen, Settings zu liefern, um Menschen zu ermöglichen, einerseits Verantwortung für ihr Handeln allgemein zu übernehmen, aber eben konkret auch Verantwortung im Blick auf nachhaltige Lebensweisen oder auch Klimagerechtigkeit. Also es darf nicht dazu führen, dass am Ende des Tages, ich glaube, so hat es mal der Deutsche Ethikrat in seinem Papier zu Klimagerechtigkeit formuliert, moralisches Heldentum notwendig ist, um überhaupt etwas zu verändern. Zugleich ist der Staat deshalb auch eine wichtige Instanz, weil wir reden, glaube ich, nicht nur über nationale Politik, sondern nachhaltige Entwicklung hat immer und muss notwendig globale Dimensionen haben, um überhaupt in der Weise wirksam zu werden. Also vor dem Hintergrund würde ich sagen, der Staat ist unbedingt in die Verantwortung zu nehmen. Gleichzeitig, und das ist der Gedanke der Subsidiarität, der hier ja auch zur Sprache kommt, ist es natürlich so, dass die kleinsten gemeinsamen oder die kleinsten Einheiten zunächst auch einmal sich selbst organisieren können und auch dürfen. Also das hat eben etwas mit der schon angesprochenen Selbstwirksamkeit zu tun, die ja hier auch positiv mobilisierend, motivierend wirken kann. Also vor dem Hintergrund ist da natürlich auch die Sozialethik wiederum, gerade weil sie ja Politik auch möglich machen möchte, also nicht Politik machen, sondern Politik möglich machen, ist natürlich hier eine gute Hilfe, Akteurin, Anwalt, Anwältin für diese Fragen. Also welche zivilgesellschaftlichen Möglichkeiten haben wir auch, um diese Themen der Nachhaltigkeit, alternativer Wirtschaftsordnungen, aber eben auch der damit verbundenen kulturellen, sozialen, gesellschaftlichen Implikationen in die parlamentarischen Diskurse hineinzubringen. Mhm.
Jetzt stellt Franziska eine spannende Frage. Wie kann jetzt hier der nicht sehr ausgebildete Mensch motiviert werden?
Ich glaube, das passiert ganz viel vor Ort durch unterschiedliche Initiativen. Also sei es jetzt ein Repair-Café, wo jeder mitwirken kann oder eine Tauschbörse. Das sind ja so Kleinigkeiten, vielleicht auch für andere Belanglosigkeiten. Aber ich glaube, man merkt, hey, das ist ein Repair-Café. Ich muss jetzt was Neues kaufen, ich kann es jetzt reparieren lassen. Und hey, ich merke, ich habe plötzlich handwerkliche Fähigkeiten, die kann ich da einbringen. Oder Tauschbörse, dass man zum Beispiel sagt, hier, ich habe etwas, das ist eigentlich echt noch gut. Oder so eine Tauschbörse im Dorf. Es muss jetzt nicht irgendwie ewig weit sein, dass man sagt, hier, ich habe ja ein technisches Gerät abzugeben, weil ich es mal brauche, kannst du jemand brauchen. Ja, hier, super, klasse, danke. Also ich glaube, dass solche kleinen Initiativen schon eine unglaublich große Wirkung haben.
Auch hier würde ich sagen, ist das Stichwort der Wirksamkeit oder der Selbstwirksamkeitserfahrung wieder ganz zentral. Also entscheidend ist natürlich auch, dass wir nicht denken, weil jetzt jemand vielleicht nicht die kognitiven Ressourcen, Bildungsressourcen etc. mitbringt, dürfe man nun über die Köpfe hinweg entscheiden. Im Gegenteil. Also eigentlich ist die Aufgabe, immer Menschen mitzunehmen. Und wenn ich das vielleicht gar nicht im akademischen Kontext machen kann oder will, dann kann ich es aber natürlich auch als Privatperson in den Zusammenhängen leben und auch damit nahbar machen, die mir eben vielleicht als Christin in Kirchen, aber natürlich auch als zivilgesellschaftliche Akteurin in anderen Kontexten zur Verfügung stehen. Also vor dem Hintergrund, glaube ich, ist diese Motivationsfrage auch immer gut und hilfreich, dadurch zu beantworten, dass man hier auch nochmal auf Möglichkeiten von Selbstwirksamkeit aufmerksam macht. Und ein Repair-Café beispielsweise ist ja eine solche Möglichkeit.
Mhm. Jetzt seid ihr ja beide auch mit der Theologie verknüpft. Und Was würdet ihr sagen, ist der spezielle Beitrag, denn jetzt auch ein theologischer Blick auf dieses Wirtschaften, auf diese Gerechtigkeitsfrage rund um Wohlstand bringen kann?
Ich glaube tatsächlich, dass es zwei Aspekte sind. Das ist einmal, wenn wir ganz klassisch von der christlichen Wirtschaftsethik ausgehen. Ne, um was geht es? Geht es um die Hinordnung der Wirtschaft auf den Menschen hin? So steht es in Gaudium et Spes. Was bedeutet das für diesen Kontext? Es ist ja sozusagen ein normativer Punkt, der uns immer wieder neu dazu herausfordert, über die Prinzipien, die Anne ja schon genannt hat, immer neu nachzudenken. Also wie kann Wirtschaft gelingen? Unter der Prämisse, dass sie auf dem Menschen, also dem Menschen dienlich ist, aber, und das ist ja die neue Herausforderung, zugleich diese Leitplanken einfach berücksichtigt. Also ich glaube, das ist so etwas, wo man Orientierungswissen generieren kann. Und, sag ich mal, auf der individualethischen Ebene ist es natürlich das Prinzip der Suffizienz, Genügsamkeit. Also dass man wirklich Genügsamkeit nicht wahrnehmen muss als etwas, was mich einschränkt, sondern Stichwort Entschleunigung, Stichwort Entrhythmetisierung. Also, dass man wirklich diese Entschleunigung auch als einen Mehrwert malen kann. Und genauso, dass man eine Entmaterialisierung sozusagen, also weniger Güter oder weniger Last, auch ja, als weniger Last wahrnehmen kann und das durchaus befreiend sein kann. Also, ich glaube, dass dieser Bewusstseinswandel durchaus durch unterschiedliche christliche Motive motiviert werden kann, die einfach die christliche Theologie da wirklich en masse hat.
Und wie sieht das bei dir aus an? Was bringt die Theologie in diesen Wachstums-, Wohlstand-, Wirtschaftsgerechtigkeitsdialog hinein?
Ich würde auch stark machen, dass die Theologie grundsätzlich nochmal eine vielleicht etwas auf den ersten Blick antiquierte, aber doch auch möglicherweise instruktive oder inspirierende Perspektive einbringt. Also sie kann und fragt natürlich, wer ist der Mensch eigentlich, wenn er wirtschaftet? Also sie kann dabei helfen, die anthropologischen Zusammenhänge nochmal in den Blick zu nehmen. Sie ist natürlich auch kritische Disziplin, ist sie immer in der Lage und auch dazu aufgerufen, im Sinne eben wieder der Anwaltschaft zu überlegen, welche Menschen, welche auch Lebewesen insgesamt leiden denn unter dieser jetzigen Form des Wirtschaftens. Da ist natürlich auch wieder der Gerechtigkeitsgedanke steht im Hintergrund, aber diese leidempfindsame Theologie oder eine leidempfindsame Theologie, also zum Beispiel auch die politischen Theologien, die können eben dabei helfen, an dieser Stelle doch auch nochmal den Finger in die Wunde zu legen oder vielleicht mehr dem Hamsterrad der Beschleunigung sozusagen ein Stöckchen in die Speichen zu werfen.
Jetzt hatten wir die Theologie, was die beitragen will. Jetzt fragt Franziska, was macht dann Artificial Intelligence, also künstliche Intelligenz mit diesem Thema? Könnt ihr dazu etwas sagen?
Naja, wenn wir tatsächlich die große Transformation, den sozial-ökologischen Pfadwechsel ernst nehmen, dann ist der verbunden mit einer sehr guten Ursachenanalyse, also mit der Frage, ich meine, das ist ja jetzt auch nichts Neues, dass das extraktivistische Wirtschaften eben zu massiven Desynchronisationen in der Natur führt und damit entsprechend in die ökologische Krise, in die Klimakrise geführt hat. Und wenn wir diese Ursachen mit Hilfe von KI wirklich gut benennen und auch potenziell schon für einen gewissen Zeitraum zumindest Aussagen treffen können im Sinne der Technikfolgenabschätzung darüber, welche technologischen Neuerungen beispielsweise auch CO2 extrahieren können aus der Natur, dann glaube ich, kann die KI vielleicht auch hilfreich und zielführend eingesetzt werden.
Was meinst du, Anna?
Ich setze einfach direkt, ich führe quasi Annes Gedanke jetzt einfach ganz frech weiter. Klar, Technologien, die sozusagen positive Nachhaltigkeitseffekte erzielen werden, aber da sind wir wieder beim Thema. Ganz klar im Kontext Technologien sprechen wir hier natürlich von Rebound-Effekten, Trade-offs und Co. Also auch hier wieder zu gucken, wann dient es wirklich doch dem Ziel, positive Nachhaltigkeitseffekte zu erzielen und wann müssen wir mit Rebound-Effekten rechnen, die sozusagen dem Ziel eigentlich nicht mehr dienlich sind. Und das ist bei KI und bei der Digitalisierung ja ganz stark, diese wiederum Ambivalenzen, die hier wahrzunehmen sind. Und auch hier die Herausforderung. Es ist ja nicht so, dass es jetzt nur auf der Ebene der Technik wirkt. Also auch Technik wirkt in unterschiedliche Lebens- und Handlungsfelder ein. Und hier sind wir wieder beim Begriff der Mehrdimensionalität. Es sind unglaublich viele Dimensionen zu berücksichtigen, unglaublich viele Wechselwirkungen zu berücksichtigen, wo man einfach merkt, dass vielleicht zum Beispiel, ja, nachhaltiges Wohnen, Smart Home, schön und gut, aber inwiefern ist dieses Smart Home wirklich eine smarte und grüne Technologie oder inwiefern ist es dann letztlich doch nur eine Spielerei, weil man irgendwie einfach gucken kann, wann gehen die Jalousien hoch, wann geht die Kaffeemaschine auf. Also auch hier wieder so ein Gespür zu bekommen oder sensibilisiert dafür zu werden, wann nützt es wirklich dafür, positive Nachhaltigkeitseffekte zu erzielen, aber wann ja überwiegen vielleicht andere Motive.
Also das heißt, wir sind nach wie vor eingeladen, möglichst kritisch weiterzufragen, was auch immer uns, ich sag's mal, in die Hände kommt oder was menschliche Hände eben auch entwickeln und was wir tun, wenn wir uns mit diesen Fragen beschäftigen.
Grundsätzlich ja.
Weil jetzt kommt noch eine Frage, die nehme ich doch auch von Jenny. Könnte ein ethisches wirtschaftliches Handeln nicht auch Wettbewerbsnachteile bringen? Weil du Konkurrenz dem Wachstumszwang vom Markt, also mit dem vom Wachstumszwang des Marktes getrieben wird.
Ja, absolut. Deshalb war, glaube ich, der Hinweis eben, deshalb möchte ich den Hinweis nochmal aufgreifen, dass wir hier jetzt natürlich erstmal auf vielleicht den deutschsprachigen oder europäischen Raum blicken, aber es braucht natürlich grundsätzlich eine globale Wirtschaftsstrategie, die die Konkurrenz und die Wettbewerbsnotwendigkeit anders einordnet und der nicht mehr diesen treibenden Rhythmus zuweist. Und das ist sicherlich schwierig, weil wir ja wissen, dass nicht alle Staaten an nachhaltiger Entwicklung interessiert sind. Aber auch deshalb glaube ich, darf man nicht den Kopf in den Sand stecken, dann müssten wir zumindest als Europäische Union oder als Staatenbündnisse überlegen, ob wir und wie wir andere Wirtschaftsformen etablieren, die aber ja, die dürfen auch beschleunigend sein, aber die müssen es nicht. Vielleicht eben nur, wenn bestimmte Systemdrücke, sag ich mal, vorliegen.
Ja, und woher nimmst du denn die Hoffnung, dass sich da etwas verändert?
Ich glaube, die Hoffnung nehme ich, weil ich ja auch Christin bin, tatsächlich. Also es ist schwer zu sagen, wie wir im Moment und gegenwärtig tatsächlich noch Hoffnung bewahren können. Und gleichzeitig würde ich sagen, warum nicht? Also wir haben durchaus ja den Willen. Wir merken, dass wir an bestimmte Grenzen kommen in der Umsetzung. Wir merken auch, dass es bestimmte Herausforderungen gibt, also auch das Stichwort der Moralisierung und eben auch der sozialen Ungleichheit, die berücksichtigt werden muss bei der Umsetzung bestimmter Maßnahmen. Aber dennoch haben wir ja grundsätzlich ein Bewusstsein und auch einen Willen, etwas zu verändern. Und vielleicht braucht es dann Multiplikatoren, vielleicht sind Institutionen, zivilgesellschaftliche Akteurinnen, auch wie die Kirche, dann wichtige Institutionen. Und natürlich auch da gibt es immer Herausforderungen und Hürden, aber die Hoffnung aufzugeben, glaube ich, ist keine Frage.
Und Anna, woher nimmst du die Hoffnung?
Tatsächlich kann ich bei der Frage nochmal gut an mein Eingangsstatement quasi einschließen. Also es ist eigentlich das, klar, wir wollen, viele wollen, sicherlich auch. Es scheitert oft nur an einem bedingten Können. Aber trotzdem ist ja die Motivation da. Man will etwas ändern. Man möchte etwas ändern möchten. Und wenn man guckt, welche Initiativen es einfach auch vor Ort einfach schon gibt, da ist so viel Bewegung dann und so viel Potenzial und auch so viel Kreativität, welches einfach widerspiegelt, okay, die wollen plötzlich etwas anders machen. Die wollen nicht immer höher, schneller, weiter, sondern die wollen einfach hier in der Region etwas schaffen, ein nachhaltiges Miteinander schaffen. Und diese Vor-Ort-Initiativen, sage ich jetzt mal, die geben mir Hoffnung.
Das ist doch schön. Jetzt sehe ich, die Zeit rennt uns fast davon. Ich möchte euch trotzdem noch die letzte Frage stellen. Was sollen wir mitnehmen, wenn wir in Zukunft über Wirtschaften, Wachstum, Wohlstand und Gerechtigkeit nachdenken oder ins Gespräch kommen? Was dürfen wir nicht vergessen? Was sollen wir mitnehmen?
ich sage jetzt einfach mal das, was ich ja schon eingangs benannt habe und was eben auch in der Sozialwissenschaft immer wieder als Problem bezeichnet wird, dass diese Kopplung von Wirtschaftswachstum und gelingendem Leben eigentlich so nicht notwendig ist und dass wir sie hinterfragen, und zwar auch hinterfragen im Blick auf unser eigenes Leben und aber eben auch auf Fragen der gesellschaftlichen Organisation.
Und was ist es für dich, Anna, das wir behalten sollen?
Ja, ich kann eigentlich nur Anne beipflichten. Also es ist tatsächlich diese Sensibilisierung dafür, dass Wohlstand nicht nur Wachstum bedeutet, also sowas wie Zeitwohlstand. Ich kann einfach am Wochenende irgendwie raus in die Natur und entschleunigen, dass das auch einfach Wohlstand ist. Zeitsouveränität ist vielleicht so ein ganz wichtiges Stichwort. Also, dass man so ein Gefühl dafür bekommt, Wohlstand bedeutet nicht nur materieller Wohlstand und bedeutet natürlich auch nicht nur Wachstum, und gleichzeitig zu wissen, okay, wir wissen, es muss sich was ändern, und diese Radikalität ist ja ganz oft abschreckend, aber es muss ja gar nicht so radikal sein. Wir merken ja vor Ort auch immer, es ist sehr lebensnah, sehr realitätsnah. Also diese Utopie, wie Anna es genannt hat, sie muss ja nicht ins Leere laufen.
Danke vielmals, Anna Karger-Kroll und Anne Weber, für eure Gedanken rund um Wohlstand, Gerechtigkeit, Wirtschaftswachstum. Ein schönes Thema direkt vor Weihnachten, wo die Regale voll sind und wo wir uns tatsächlich fragen dürfen, wie wollen wir denn feiern? Sind es die Massen oder ist es das Materielle oder ist es eben etwas anderes, das uns Lebensqualität gibt? Vielen Dank für eure Gedanken. Vielen Dank euch allen zu Hause fürs Zuhören. Wir treffen uns noch einmal vor Weihnachten, nämlich am nächsten Mittwoch, dem 11. Dezember, auch wieder von 18.30 bis 19.15 Uhr, noch einmal zur Reihe Wachstum und Wohlstand. Und dort unterhalten wir uns dann noch konkreter über die Frage, welchen Wohlstand wollen wir? Und Gast wird Beat Rinker vom Denknetz sein. Ich freue mich, wenn ihr vielleicht Zeit habt und auch wieder dabei seid. Aber wir haben ja heute auch wieder die Erfahrung gemacht, wie so oft. Es geht uns wie Sokrates auf dem Stadt- oder Dorfplatz von Athen, der ja jeweils gesagt hat bei seinen Gesprächen: Wir haben gut diskutiert, wir haben lange nicht alle Antworten gefunden. Wir treffen uns wieder und diskutieren weiter. In diesem Sinne nochmals herzlichen Dank, Anna und Anne, und euch allen einen schönen Abend. Vielen Dank, auf Wiedersehen.
Danke dir, Thomas.
Ja, und dann ist das Gespräch noch ein bisschen weitergegangen.
Es ist schon noch herausfordernd angesichts der jetzigen Zeit, denke ich, mich diese Gedanken, auch diese Prinzipien, diese Orientierungshilfen in die Gesellschaft hineinzustellen, dünkt mich.
Ja, ich habe auch gemerkt, ich habe richtig lange gebraucht, um überhaupt reinzukommen, weil es ist doch, es ist tatsächlich nicht so einfach. Man kann nicht sagen, wir haben jetzt Prinzipien und da organisieren wir die Wirtschaft, die Gesellschaft und alles andere nochmal neu mit. So leicht ist es eben nicht, auch gerade weil, und das hast du direkt am Anfang ja auch problematisiert, Thomas, weil ja auch ein gewisser Moralismus damit einhergehen kann und weil es tatsächlich, glaube ich, für die politische Situation nicht klug ist, auf diesen Moralismus aufzuspringen. Und das führt halt zu sehr vielen kleinen Fallstricken.
Ja, du hast in einem deiner Gedanken von der postdemokratischen Gesellschaft gesprochen. Mhm. Das hat mich noch so, das war mir so im Kopf geblieben. Was heißt das? Also was bedeutet das für das demokratische Denken? Was kommt dann nachher?
Ja, das ist ein Terminus technicus, eigentlich, der auch von, also Postsouveränität, Postdemokratie von Colin Crouch geprägt ist. Das ist auch wieder ein Soziologe, der allerdings im US-amerikanischen Kontext eigentlich dargestellt hat, dass die Demokratie unter konkurrenzkapitalistischen Wirtschaftsvorzeichen scheitern muss, weil sie im Prinzip soziale Ungleichheit verstetigt. Und das Problem ist natürlich, dass auch er eigentlich keine Ideen hat, wie das Ganze verbessert werden kann, außer den Kapitalismus, den neoliberalen Kapitalismus abzuschaffen. Was er einfach beschreibt, sind solche Zersetzungsprozesse. Also auch andere US-Amerikaner und Amerikanerinnen sprechen dann von dem Tod der Demokratie oder einer Demokratie, die auf dem Sterbebett liegt. Also sehr radikale Metaphern. Und das ist natürlich höchst problematisch, weil am Ende des Tages, und das sind dann so ein bisschen die Binsenweisheiten, dann die Mächtigen mächtiger werden, die Reichen reicher und alle anderen werden quasi abgehängt. Also es ist dann eigentlich gar keine Demokratie mehr, sondern ein Elitenprojekt. Und hier ist es natürlich wiederum ein großes Problem, weil ja auch die rechtspopulistischen Parteien sich dieser Rhetoriken bedienen und dann zu differenzieren. Was heißt denn hier eigentlich Elite und was heißt es nicht? Und dass bestimmte Parteien eben keine Elite abbilden, sondern eben in der Sozialpolitik tatsächlich diejenigen adressieren, die sonst keine Mitsprache oder kaum Mitsprachemöglichkeiten und kaum Teilhabe haben. Das muss man, glaube ich, dann sehr, sehr genau betrachten.
Aber das würde ja, also das würde ja heißen, wenn wir einen vernünftigen oder auch einen menschenorientierten Umgang mit Wohlstand, Wachstum und Wirtschaften wollen, müssen wir eigentlich sehr Sorge tragen zu demokratischen Mitspracherechten, Kulturen, Zuhören.
Ja, also am liebsten würde ich zum Beispiel einfach mal einen Bürgerrat, einen bundesweiten Bürgerrat zum Thema Wirtschaft und Wachstum oder Wirtschaft, alternative Wirtschaftspolitik ins Leben rufen, weil ich glaube, dass hier einerseits Ängsten und Sorgen Raum gegeben wird, ohne sie eben handlungswirksam werden zu lassen und andererseits vielleicht tatsächlich auch Gedanken der Generationen, auch der Geschlechter, das haben wir jetzt gar nicht mehr angesprochen, doch sehr, sehr fruchtbar gemacht werden können oder Perspektiven, die möglicherweise dabei helfen, auch dann in den Entscheidungen und Empfehlungen eine höhere Akzeptanz in der allgemeinen oder in der Bürgergesellschaft zu erzielen. Das sind so Sachen, die, glaube ich, die Schweiz ja auch sehr gut macht in den vielen direktdemokratischen Formaten.
Ja, wir versuchen das jeweils immer wieder. Aber das finde ich schon noch spannend. Also das heißt, weil das könnte ja bedeuten, dass wir die Wirtschaft stärker transformieren, wenn wir Sorge zu demokratischen Grundrechten, Mitspracheformen halten, als wenn wir direkt nur immer über die Ökonomie diskutieren. Mhm.
Ja, vielleicht, weil damit, also aus meiner Perspektive, und Anna hat ja eben auch nochmal die Dienstfunktion unterstrichen, weil damit eben klar wird, dass nicht die Wirtschaft den Menschen regiert, sondern die Menschen die Wirtschaft als Instrument einer Gesellschaftsorganisation nutzen, die eigentlich dazu dienen soll, für alle ein gutes Leben zu gewährleisten. Mhm. Leichter gesagt als getan.
Ja, ja, ich denke, Anna, das siehst du auch in diese Richtung.
Wie so oft bin ich immer ganz bei Anne. Ja, es ist eine unglaublich große Herausforderung. Das ist ja das, was ich auch meinte, diese Wechselwirkung. Also das zu überblicken, das ist eine Kunst, die schwierig zu handeln ist.
Ja, ja, und trotzdem müssen wir dranbleiben. Also ich denke, man ist ja nicht ganz unwesentlich, diese Wechselwirkungen auch so anzusprechen, weil wir ja häufig auch die Tendenz haben, uns auf eine einzige Thematik zu fokussieren und dann nur von dort her zu denken und dass dieses komplexe, vernetzte System eben sich auch verändert, indem wir an einem ganz kleinen Ort zu verändern beginnen. Oder? Das höre ich ja auch heraus.
Ja, und es ist tatsächlich ja, was Anna gesagt hat, dass es sind ambivalente Entwicklungen, auch zu sagen, wir achten jetzt auf, also für mich ist Genügsamkeit ein Wert, das lässt sich ja nicht universalisieren. Die allgemeine Aussage dazu kann ja nicht sein, jetzt müssen wir alle genügsamer werden. Also dann kommen wir ja prinzipiell wieder genau in diese moralisierenden Haltungen hinein und zugleich dennoch Erfahrungsräume zu eröffnen, wo sich zeigt, dass Genügsamkeit eben auch etwas mit Selbstwirksamkeit und auch etwas mit Freiheit zu tun hat. Und das sind natürlich auch wiederum Dinge, wo gefragt werden muss, wo bietet denn die Demokratie solche Institutionen oder solche Infrastrukturen? Und reicht es, wenn sie das an eben Gewerkschaften, an Organisationen, NGOs oder Kirchen abtritt? Muss sie da vielleicht nicht noch viel mehr tun?
Naja. Also das fordert unsere Frage, also es fordert die Frage, wie gestalten wir Demokratie, wie gestalten wir politisches Mitgestalten?
Ja, eben. Ja. Richtig, weil, also es ist ein partizipativer Aushandlungsprozess und nur als solcher und mit seinen Ergebnissen ist zu erwarten, dass auch eine breitere Allgemeinheit mit Maßnahmen konform gehen kann oder die auch annehmen kann, selbst wenn sie bedeuten, dass der eigene Lebensstil verändert werden muss. Ne? So Dinge, die nicht ohne gehen. Also demokratische Prozesse sind, glaube ich, für Fragen der Nachhaltigkeit inklusive alternativer Wirtschaftsformen essentiell.
Ja,
Aber das ist ja auch so ein Problem, also so Lebensstilwandel, du hast es gerade angesprochen, Anna, ne? Wir sind ja alle irgendwie Akteure dieser Transformation, ne? Und dann ist sozusagen, okay, wie können wir das sozusagen motivieren? Du sprichst Lebensstil an und ja, so ein Lebensstilwandel kann auch wehtun, muss aber nicht. Also ich glaube, der moralische Zeigefinger, da muss bei dem ganzen Diskurs draußen bleiben. Aber dann ja auch immer dieser spannende Diskurs, der sich daran anschließt, okay, Lebensstilpolitik, wie weit darf eine Lebensstilpolitik wirklich in mein Leben eingreifen, ohne dass ich das als Freiheitseinschränkung wahrnehme? Also es ist ja wieder ein neuer Diskurs, der aufgemacht wird irgendwie. Also es hört nicht auf.
Es hört nicht auf, ja. Und es ist jetzt trotzdem fast 7:30 geworden. Ich glaube, wir hören jetzt auf. Wir bleiben dran. Ich danke euch ganz, ganz herzlich für das gute und spannende Gespräch. Es hat viele Türen geöffnet, aber mir durchaus auch wieder neue Einsichten gebracht, gewisse Dinge bestätigt. Und ich hoffe, es geht vielen, die das nachher auch jetzt noch zugehört haben oder die dann auch später nochmals reinhören, auch so. Herzlichen Dank. Ich wünsche euch einen schönen Abend und alles Gute. Danke
vielmals. Vielen Dank. Vielen lieben Dank.
Hat Spaß gemacht.
Danke. Tschüss. Ciao. Ciao, An. Ciao, Anna. Tschüss. Ciao, ciao.
Ethik 22. Aha.